Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk, die wir unmittelbar nach einer Zäsur aufnehmen, die der ein oder andere vielleicht gar nicht mitbekommen haben wird. Die erste Saisonhälfte ist vorbei, Leverkusen ist Herbstmeister und auch wir können eine kleine Zwischenbilanz ziehen, denn wir haben gegen jeden Gegner einmal gespielt und stehen jetzt auf Position 8. Und um direkt mal so ein bisschen positiv reinzukommen, Jonas, wir haben eine deutlich bessere Hinrunde gespielt als letzte Saison und zwar genau genommen 5 Punkte besser. Und damit hallo an dich.
Hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, 5 Punkte klingen nicht viel, sind aber eigentlich in der Tabellenregion, wo wir uns befinden, die Welt. Ne? Also rechne mal 5 Punkte weiter zurück, dann würden wir uns jetzt auf Platz 11 oder 12 wiederfinden. Ne? Und da würden wir nicht mehr nach Europa schielen, so wie wir es tun, sondern würden sagen, okay, wir sind wieder im grauen Mittelfeld. Also deswegen ist auf jeden Fall beachtenswert die 5 Punkte mehr. Und man muss auch ehrlich sagen, es wäre, wenn ich jetzt so die erste Saisonhälfte Revue passieren lasse, es wäre an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Pünktchen mehr drin gewesen. Thema Chancenverwertung. Aber David, ganz in deiner Manier normalerweise, ich möchte mit einem kleinen Quiz starten für dich diesmal und natürlich gerne auch für alle unsere ZuhörerInnen. Ich spiele dir mal etwas ab, geht ungefähr 25 Sekunden. Wahrscheinlich wirst du es sofort erkennen. Du sagst mir danach, wer spricht. Und über wen wird hier gesprochen?
Okay.
Natürlich bringt er eine gewisse Spielstärke mit, um dass unsere Spielaufbauphase dann auch nicht zu statisch ist und variabel genug auch bleibt. Der ist in der Lage, immer wieder hoch zu kippen auf der Sechserposition. Und ich finde auch, dass er auch verteidigen kann. Er ist nicht langsam. Ich finde, dass er sticht, wenn er stechen muss. Er schiebt auch durch in der Kette und ist in der Lage, auch seinen Nebenspieler auch zu coachen.
Wer war das?
Ja gut, also gesprochen hat natürlich eindeutig Pellegrino Matarazzo.
Mhm.
Ich gehe davon aus,
zum Einfachen.
Ich gehe davon aus, dass es keine aktuelle Aussage ist, richtig?
Red mal weiter.
Und aus aktuellem Anlass und auch was er gesagt hat, könnte es natürlich um Vogt gehen.
Witzig, dass du das sagst und ich schwöre an all unsere ZuhörerInnen, es war nicht gestaged. David hört diese Aufnahme zum ersten Mal. Er hat nämlich genau das gesagt, auf was ich hinaus wollte. Du denkst, er redet jetzt über Kevin Vogt. Keine Ahnung, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, wann auch immer.
Mhm.
Das ist nach dem Bayern-Spiel aus der PK. Und er redet über Florian Grillitsch.
Macht
Was
Sinn.
Heißt das jetzt?
Yeah.
Wenn du eigentlich denkst, er zählt ja hier Qualitäten auf. Ihr könnt ja auch gerne nochmal zurückspülen. Jetzt ist ja alles möglich bei dem Podcatcher eures Vertrauens. Und könnt es euch nochmal anhören. Er zählt hier Qualitäten auf. Wie, ja, man kann die anderen coachen. Er ist nicht langsam. Er kann gut verteidigen. Er kann auf die Sechserposition rausrücken. Vor allem auch spielerische Qualitäten hat er. Er zählt Qualitäten von Flo Grillitsch auf, die nicht wegbrechen sollten. Sollten, weil wir Kevin Vogt verkauft haben. Und da kommt jetzt die große Frage. Die große, große, große Frage, die ich in der letzten Woche schon in die Runde gestellt habe. Wenn du jetzt Florian Grillitsch in die Mitte versetzt, ne? Und du fandest die Idee ja ganz gut und ich eigentlich auch, aber ich habe letzte Woche gesagt, das wird nicht passieren, weil das wäre ja quasi ein Eingeständnis, dass man die Qualitäten Kevin Vogts sucht und vermisst. Und genau das ist passiert.
Mhm.
Wir haben einen Ersatz für den Spielertyp Kevin Vogt gesucht, haben ihn in Florian Grillitsch gefunden und er lobt ihn und verwendet Worte, die normalerweise auf Kevin Vogt zutreffen würden. Und da frage ich mich natürlich, am liebsten ist doch mir eine Mannschaft, in der ich einen Kevin Vogt habe und einen Florian Grillitsch und nicht nur einen Typen, der eben diese Rolle übernehmen kann. Warum ist Kevin Vogt am Wochenende in Freiburg gewesen und hat für Union Berlin gespielt? Ich kann es nicht verstehen jetzt nach dieser Aussage.
Ha, lustig, ja. Also ich habe mich tatsächlich auch vorhin gefragt, ob wir es schaffen, uns von dem Thema zu lösen. Aber ich kann zu 100% verstehen, dass es natürlich schwer ist. Ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht und war höchst irritiert, Kevin da in einem anderen Trikot zu sehen mit der Nummer 2. Das war kurzzeitig wirklich
Nummer 5, glaube ich.
Ich dachte Nummer 2. Aber spielt jetzt keine so große Rolle. Sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Aber worauf ich hinaus wollte nochmal kurz ist, jetzt wo du es sagst, ergibt es natürlich Sinn, dass es über Grilic war. Ich habe die PK nach dem Spiel nicht komplett gehört, sondern nur eine Zusammenfassung kurz gelesen. Ich kam aber deswegen, glaube ich, nicht drauf, weil ich Florian Grilic noch nicht wieder als zentralen Innenverteidiger abgespeichert habe. Der war jetzt so lange auf einer anderen Position unterwegs, ja auch bei Ajax, dass ich ihn immer noch gar nicht in dieser Rolle sehe, obwohl ich ja sogar selbst gesagt habe in der letzten Folge, dass ich es die beste Idee fände, Grillo wieder auf diese Position zu beordern. Aber ich sag's nochmal so, das, was du gesagt hast, kann man genauso sehen. Ne? Dass es eigentlich ein Eingeständnis ist, dass wir einen Spielertyp wie Kevin Vogt brauchen, um zu Torchancen zu kommen und eben um auch eine gewisse Sicherheit zu haben für die beiden anderen Verteidiger. Das hat er ja auch angesprochen. Jetzt können wir das Blatt vielleicht ganz kurz umdrehen. Hast du, Jonas, zufällig die Rhein-Neckar-Zeitung gelesen und gelesen, was Kevin Vogt, der wiederum gesagt hat über die Gründe für den Wechsel?
Nein, erstmal, du hast recht, das ist übrigens die Nummer 2, nur zur Vollständigkeit.
Richtig komisch, oder? Wer gibt ihm die Nummer 2? Das passt gar nicht. Aber gut, das ist ein
anderes. Ja gut, Thema. Er hat bei uns die 22 gehabt, ne, und dann die 2. Naheliegend, aber irgendwie finde ich es auch komisch für einen Innenverteidiger. Egal, ich werde mir kein Kevin Vogt-Trikot mehr in meinem Leben kaufen, es sei denn, er kommt nochmal zurück.
Zweite Mannschaft dann in 3 Jahren. Egal,
ja. Da kaufe ich mir dann auch die Nummer 2. So viel ist sicher. Nein, aber sag's mir und unseren ZuhörerInnen bitte.
Nee, ich wollte tatsächlich insofern jetzt das Blatt wenden, dass ich dich fragen wollte. Er hat tatsächlich relativ viel der RNZ gesagt, fand ich. Und ich würde dich jetzt gerne fragen,
ich soll jetzt mal raten.
Was glaubst du, hat Kevin Vogt der Zeitung gesagt, als Grund für den Wechsel? Tatsächlich hat die Zeitung ihm eine relativ schlaue Frage gestellt, fand ich sogar. Und die Frage ging in die Richtung, Kevin Vogt, warum wechseln Sie, obwohl Sie Stammspieler sind, zu diesem Zeitpunkt? Was hat Kevin Vogt darauf geantwortet?
Ich schätze Kevin Vogt sogar ein bisschen so ein, dass er in dem Punkt überraschend ehrlich ist und sogar auch ein bisschen wirklich sein Alter und den langfristigen Vertrag und das Geld, also so die sichtbaren, offensichtlichen Gründe nennt. Aber er wird auf jeden Fall auch den Faktor genannt haben, dass er in Berlin vielleicht eine neue Herausforderung sucht und dass es ein bisschen zu eintönig geworden ist bei einem Arbeitgeber. Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Also ist jetzt auf jeden Fall nicht ganz falsch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstmal hat er gesagt, ziemlich blumig, dass das Angebot irgendwas in ihm ausgelöst hätte und sehr speziell für ihn gewesen sei. Er wäre zu den meisten Vereinen nicht gewechselt. Und jetzt wird's spannend. Er sagt, er wollte mal wieder raus aus der Komfortzone. Und das bietet natürlich Raum für sehr viele Spekulationen.
Weiß ich gar nicht, was ihr davon halten soll. Raus aus der Komfortzone heißt ja eigentlich, mit der Aussage willst du keinem ans Bein pissen. Ne? Weil du sagst eigentlich, bei der TSG war alles gut. Es gibt keinen Grund eigentlich zu wechseln, aber ich suche mal wieder eine neue Challenge. Privat vielleicht in der neuen Stadt oder auch beruflich. Ne? Kann ich es noch? Kann ich mich auch bei Berlin durchsetzen und so weiter? Aber so richtig eine Antwort auf die Frage, warum, ist es für mich noch nicht.
Das stimmt, man kann es natürlich auch negativ für uns interpretieren. Muss man nicht, kann man aber. Also in die Richtung, dass die TSG deswegen eine Komfortzone gewesen sei, weil der Konkurrenzkampf nicht so hoch war, weil er eh immer gespielt hat und weil die Gier nach Erfolg nicht ganz so hoch gewesen sei. So kann man es auch verstehen.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, kann man natürlich auch
und so interpretieren. Ich verwehre mich dieser Interpretation ein kleines bisschen. Andererseits ist mir durchaus doch aufgefallen, dass Max Jakob Ost, das ist ein Sportjournalist, der relativ viel Richtung Bundesliga macht, das schon mehrmals angedeutet hat, dass es wohl bei der TSG, wie soll ich sagen, nicht die allergrößte Leistungskultur gäbe. Das ist natürlich eine gewagte Aussage, ich weiß das. Kommt mir jetzt nur wieder in den Kopf, als ich diese Aussage von Vogt lese, was Komfortzone angeht. Und es ist ja schon so, Vogt hat immer gespielt, außer als er sich mit Schreuder kurz verkracht hatte.
Ja, obwohl ich dem ein bisschen widersprechen würde, weil ich weiß, auf was er hinaus will, dass es einfach halt eine Achse bei uns gibt, um die eigentlich nicht diskutiert wird, ne? Darauf, da will er ja wahrscheinlich hinaus. Auch so mäßig so, wir haben Olli Baumann und haben mit Gregor Kobel einen fantastischen Nachwuchs, entscheiden uns aber dafür, Gregor Kobel zu verjagen, um Olli Baumann weiterhin zu behalten. Ne? So. Also wärst du nur von der Leistung getrimmt auf die nächsten Jahre, hättest du wahrscheinlich rational sagen müssen, Gregor Kobel ist die Lösung für die Zukunft. Ne? So meint er es wahrscheinlich. Das kann ich auch verstehen, aber bei Kevin Vogt ist es ja eigentlich sogar andersrum. Die Leute wollten ihn schon 15 Mal kleinreden und haben gesagt, vom Namen her ist Kevin Vogt bei weitem nicht der Beste in unserer Innenverteidigung. Und er hat immer wieder bewiesen, dass es ohne ihn nicht geht. Ne? Also eigentlich wird andersrum ein Schuh draus. Sondern er ist der Grund, ist der Beweis dafür, dass das Leistungsprinzip bei uns ganz, ganz wichtig ist. Weil er hat nicht den höchsten Marktwert, er hat nicht das höchste Prestige, wahrscheinlich auch nicht die höchste Anerkennung zeitweise bei den Fans. Und trotzdem ging nie ein Weg um Kevin Vogt herum.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig, nur dass ich es nicht vergesse, sagte er natürlich auch, er habe jetzt das neue Abenteuer gesucht. Das kann man vielleicht auch verstehen nach vielen Jahren beim gleichen Verein. Und er sagte, natürlich hätten Gehalt und Vertragslaufzeit auch eine gewisse Rolle gespielt. Aber ne, das beantwortet natürlich, da müssen wir ganz ehrlich sein, nicht alle unsere Fragen, denn es bleibt ja nach wie vor der Vorwurf im Raum stehen von vielen TSG-Fans und auch von uns, warum lasst ihr den Mitte Januar kurz vor dem Bayern-Spiel gehen? Wie gesagt, ich bin jetzt wieder ein kleines bisschen entspannter, einfach weil es ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, aber man kann es nach wie vor nicht ganz verstehen und dahin ging wahrscheinlich auch das, was du mir vorhin vorgespielt hast, etc.
Genau, aber wir haben ja gesagt, vielleicht steckt ein Masterplan dahinter, hinter dem Verkauf von Kevin Vogt. Und ja, David, um ein bisschen hämisch zu sein, das dürfen wir nach so langer Zeit auch, bei dem er schon, also er ist schon lange bei uns im Kader und hat sich bis jetzt noch nie gezeigt. Aber der Masterplan hinter dem Verkauf von Kevin Vogt trägt die Nummer 34 und scheint Stanley Nsocki zu sein. Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich glaube, wenn wir das vor dem Spiel so gesagt hätten, hätten wir alle uns den Arsch abgelacht, wahrscheinlich. Aber nach dem Spiel muss man sagen, es liegt vielleicht auch an der niedrigen Erwartungshaltung, aber dass das wirklich ein gutes Spiel war. Und dass ich jetzt nach diesem Spiel mindestens mal eine Sache verstehe, warum unsere Scouts und warum Alex Roseln Stanley Nsocki für eine gute Idee gehalten hat. Das konnte man in diesem Spiel eindeutig erkennen.
Ich denke auch, dass Stanley Nsocki noch nie im Training nicht performt hat, weil er hat alles. Ne? Er hat eine körperliche Präsenz, er ist schnell, er ist gut am Ball, er hat, wenn er möchte, eigentlich auch ein gutes Passspiel und ein gutes Dribbling, er ist ein super Fußballer. Er hat eine gewisse Leichtigkeit in seinem Spiel, ne? So ein bisschen, ja, vergleichbar, ja, einfach eine Leichtigkeit, ne? So ein bisschen wie Sergio Ramos mäßig. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber so von seiner Art her.
Ja, aber es ist kein Verteidiger, der Angst vorm Ball hat, ne?
Nee, aber vielleicht ist das auch sein großer Nachteil, weil er einfach brutal fehleranfällig ist beziehungsweise war. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass unser Investment von, ich glaube, damals 8 Millionen sich jetzt zündet und dass er sich festspielt bei uns, weil ich denke, jetzt auf jeden Fall für das Spiel gegen Freiburg hat er seinen Stammplatz sicher. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht hundertprozentig, weil ich denke mir auch so ein bisschen, gegen Bayern München, in München, hast du überhaupt keinen Druck. So ein bisschen, ne? Du weißt, was ich meine. Also, du gibst eh alles, weil da die Weltspieler um dich herum rasen. Dann bei jeder kleinen Aktion feiern dich alle ab, weil du ja gerade einen Kimmich oder einen Müller oder einen Leroy Sané verteidigt hast. Also, interessant wird es erst dann, wenn Stanley Nsocki mal 15 Spiele am Stück macht, auch gegen Köln, auch gegen Heidenheim und da keine Böcke passieren dürfen, weil wir da am Ball sind. Das Interessante. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Stanley Nsocki. Du hast uns mal wieder gezeigt, warum wir dich gekauft haben. Aber jetzt musst du deine Chance nutzen. Ansonsten haben wir auch noch ganz, ganz viele andere, wie Akpo oder Choloi, die warten und lauern.
Es fühlt sich an wie ein Running Gag, aber man muss es einfach nochmal erwähnen. Wer saß 90 Minuten auf der Bank? Attila Choloi. Und das ist ja wirklich nochmal ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wer saß 90 Minuten auf der Bank? Attila Choloi. Und das ist ja wirklich nochmal ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Kann natürlich auch eine Frage des Tempos gewesen sein, aber wenn jetzt nicht die Chance von Attila Choloi war, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil jetzt, korrigier mich gerne, wenn du es anders siehst, Jonas, jetzt spricht ja wirklich erstmal alles dafür, eigentlich das gleich zu lassen, diese Dreierkette. Die hat gemessen an den Befürchtungen einen soliden Job gemacht, auch das mit Grillo war ganz in Ordnung. Jetzt kommt natürlich das Problem mit Prömels doofer gelb-roter Karte dazu, aber Nsocki jetzt rauszunehmen, wäre eigentlich gegen das Leistungsprinzip.
Es wird ganz einfach sein. Grilic wird die Rolle von Prömel übernehmen müssen. Und Brooks wird in die Mitte gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit Brooks, Nsocki und Kabak aussieht. Weil dann haben wir eben dieses angesprochene, von Pellegrino angesprochene, statische, nicht gut im Aufbau spielende Abwehrzentrum, ne? Und dann bin ich schon mal gespannt in der Dreierkette, wie das dann aussieht, gerade mit dem Aufbau. Gegen eine Mannschaft wie der SC Freiburg, die ja dafür bekannt ist, auch mal dir den Ball übergibt, ne? Und eher presst und versucht, den Ball zu erobern und so weiter. Da brauchst du natürlich spielstarke Innenverteidiger, die auch mal eine Lösung finden in einer brenzligen Situation. Und dafür sind jetzt Brooks und Nsocki und Kabak jetzt nicht weltweit bekannt.
Ja, das könnte uns wirklich noch Probleme bereiten. Reden wir am Ende noch ganz kurz darüber. Jetzt aber vielleicht nochmal kurz über das Bayern-Spiel. Haben wir ja jetzt im Prinzip schon angesprochen. Ich glaube, man muss sagen, so überraschend das bei 3 Gegentoren sein mag, man sieht es aber auch an den Kickernoten beispielsweise, war das eine ordentliche Leistung der Verteidigung soweit. Ja. Bei den Toren spielt er dann schon auch individuelle Klasse eine Rolle. Aus meiner Sicht zumindest auch so eine gewisse Resilienz. Und aus meiner Sicht zumindest auch, ich würde tatsächlich behaupten, manche Bayern-Tore fallen nicht, wenn wir unsere Großchancen machen. Ne? Stichwort Butterfly-Effekt.
So ist es ja. Und es klingt lächerlich für Leute, die das Spiel nicht komplett gesehen haben. Aber dass du dieses Spiel mit 13-0 verlierst, oder beziehungsweise obwohl wir dieses Spiel 13-0 verloren haben, sage ich, dass wir sehr nah an einem Punktgewinn kratzen müssen. Wir müssen wahrscheinlich sogar zeitweise in Führung gehen oder zumindest den Ausgleich machen. Und ich möchte die Bayern wirklich sehen, wenn wir in der 70. Minute ungefähr das 1-1 schießen. Weil Bayern ist in diesem Jahr dafür bekannt, dass sie oftmals in der zweiten Halbzeit einbrechen, leistungstechnisch.
Ja.
Und wenn dann in der 70. ein Ausgleich passiert, dann kann es sogar sein, dass die Bayern komplett ins Nachdenken kommen und der Strudel komplett rückwärts geht. Aber wir haben es halt einfach nicht geschafft. Aus 2 Gründen. Erstens mal eigenes Unvermögen und Manuel Neuer, aber das Erstere viel mehr. Haben wir es nicht geschafft, die Bayern unter Bedrängnis zu setzen. Und deswegen war es dann auch vollkommen verdient. Und es war auch logisch. Ne? In der 70. Minute, als Musiala das 2-0 geschossen hat, ich habe keine Sekunde gedacht, ach Mist. Sondern ich habe einfach nur gedacht, es war hundertprozentig klar. Wenn du deine Chancen nicht nutzt, so ist es immer im Fußball und vor allem gegen die Bayern, dann kommt's. Dann kommt's einfach, das 13-0 ist dann zu hoch. Aber am Ende, sage ich, verlierst du dieses Spiel vollkommen zurecht und auch vollkommen zurecht in dieser Höhe, wenn du so 3000-prozentige Chancen nicht verwandelst.
Ja, daraus kann man natürlich auch Positives ableiten, sicherlich, aber ich stimme dir zu, ne? Und ich möchte es einfach nochmal betonen, ich habe mir gerade nochmal alle Spiele des 17. Spieltags angeguckt und die Werte. Wir hatten mit 1,62 Expected Goals einen deutlich überdurchschnittlichen Wert. Die allermeisten Teams, auch Teams, die gewonnen haben beispielsweise, wie die Frankfurter Eintracht, hatten deutlich niedrigere Werte. Und mit 1,6 Expected Goals eben kein Tor zu schießen, ist schon heftig. Zumal eben, wie gesagt, das alles hätte verändern können. Und wir hatten, wie gesagt, ja, man kann 2 oder 3, je nachdem, fast 100-prozentige Chancen, die dann wirklich ärgerlich sind. Und davor haben wir aber auch viele Drangphasen dann irgendwie überstanden. Letztlich, die Tore, wie sie aber gefallen sind, zeigen dann aber einfach, was die Bayern so stark macht, ne? Also klar könnten wir jetzt darüber reden und wir würden auch Gründe finden, warum fällt hier das 1-0? Da könnte man dann hier sehen, okay, da ist zu viel Platz hinter dem Ball, hier Stellungsspiel, dies, das. Aber letztlich ist es aus meiner Sicht der Punkt, die Bayern sind stärker und schneller und haben die besseren Einzelspieler. Nichtsdestotrotz waren wir echt stark dabei. Und eine Beobachtung, ich traue mich fast nicht, sie zu nennen, aber das hat uns auch ein bisschen Pech gebracht. Olli Baumann spielt wirklich seit 2-3 Jahren wirklich, wirklich top. Aber ausgerechnet in dem Spiel fand ich ihn mal relativ schwach, ehrlich gesagt. Gerade eben das 1-0 von Bayern, ich habe mir das nochmal angeguckt und ich habe das Gefühl, in 70% der Fälle hält er ihn. Denn er wischt ja so mit der Hand von links nach rechts und sein Timing ist einfach nicht ideal. Sodass der Ball quasi 7 cm an seinem Arm vorbeigeht und er hat ja sogar das Eck, er steht ja genau richtig. Mhm. Und beim dritten Tor, schwer zu halten natürlich von Kane, aber auch nicht unhaltbar. Bitte, versteht mich nicht falsch, Baumann ist hier 0,0 der Schuldige. Ich sag nur, hier waren so ein paar Faktoren mit dabei, die das Spiel durchaus zu einem 1-1 hätten werden lassen können.
Ja, ich glaube, das, auf was du einfach nur hinaus willst, ist, es ist echt bitter, dass ausgerechnet an diesem Spieltag Bayer so 2 Chancen liegen lässt und Baumann ausgerechnet an dem Tag
ganz genau
Bälle reinlässt, ganz genau, die ein anderer Oliver Baumann normalerweise hält, ne? Also bei beiden Situationen
so
kann man jetzt schwer, genau, kann man jetzt schwer von Patzern reden, gerade beim 1-0, wo Musiala den ja richtig reinschweißt. Aber selbstverständlich ist ein Schuss aus diesem Winkel immer irgendwo haltbar, auch wenn wir nicht von einem Patzer reden. Und ja, das Harry Kane-Tor ist relativ schnurz, ne? Aber ja, wenn du, wie sagte Oliver Kahn immer, wenn du an einem Ball dran bist, musst du ihn haben oder kannst du ihn haben. Und Olli Baumann war ja wirklich mehr als nur ein bisschen an dem Ball, sondern er hat ihn ja eigentlich komplett wegfausten können, er war ja komplett dran und an einem besseren Tag hat er ihn eben. Da kam einfach viel zusammen, aber dafür hast du diese Bonusspiele gegen Bayern. Am Ende war es klar, ne? Also ich sag immer, es ist klar, dass du gegen die Bayern verlierst und wenn du es dann mal nicht machst, dann ist es ein Tag zum Feiern. Aber es ist auf keinen Fall ein Tag zum Trauern, nur weil du gegen die Bayern verlierst.
Ganz genau. Pellegrino Matarazzo, und da würde ich ihm eigentlich zustimmen, hat ja gesagt, kurz vor Weihnachten, dass er sich durchaus hätte vorstellen können, 4 Punkte mehr auf dem Konto zu haben. Aber ich finde, dass diese Rechnung sich nach dem Bayern-Spiel nicht verändert hat. Gegen diese Bayern, auch wenn sie geschwankt haben, kann man durchaus verlieren, weil sie eben in gewissen Phasen schon sehr erdrückend waren, ohne es dann aber konsequent zu Ende gespielt haben. Wir hatten einfach auch letztlich, muss man sagen, echt viele Ballverluste, auch im Spielaufbau. Keine Ahnung, ob das jetzt explizit am Fehlen von Kevin lag oder nicht. Auf der anderen Seite, zu solchen Top-Chancen gegen die Bayern zu kommen, ist auch nicht selbstverständlich. Zu einem Zeitpunkt, ja, wo die Bayern ja gar nicht so viel Räume anbieten müssen. Ne, das Spiel war ja total entspannt, die Bayern hatten alles im Griff. Und dann kommen wir da wirklich 20 Minuten mit 3 absoluten Top-Chancen und die Bayern reiben sich nur verwundert die Augen und haben dann letztlich, zumindest in dieser Phase, wirklich auch Glück.
Genau. Aber jetzt als Abschluss für die Hinrunde, trauert nicht, den Punkten in München hinterher, sondern wir sollten lieber beispielsweise den 2 verlorenen Punkten gegen Darmstadt hinterher trauern, die wir hätten haben müssen. Beispielsweise der Niederlage in Gladbach, wo es hätte anders laufen können. Oder auch, und ich sage es jetzt natürlich auch mit einem Plan, weil wir jetzt darüber reden, auch am ersten Spieltag daheim gegen Freiburg. David, wir waren im Stadion. Hättest du nicht verlieren müssen. Wir waren die bessere Mannschaft damals. Und Freiburg hat einfach nur ein klassisches Freiburg-Spiel abgeliefert, wo sie lange gemauert haben, wenig Ballkontrolle und dann Standardtore. Das ist der SC Freiburg und sie haben gegen uns gewonnen. Und jetzt wird die Aufgabe natürlich nicht einfacher, denn wir müssen nach Freiburg.
Ja, absolut. Freiburg, ja, gemessen daran, dass sie ja doppelt belastet sind, finde ich die aktuelle Platzierung wirklich gut. Ich glaube, dass es, und ich sehe das eigentlich anders, dass so die breiten Fußballfans sagen, ja, Freiburg sei jetzt ja leicht abgestürzt. Ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Weil sie einfach gerade auch wieder eine gute Phase hatten. 5-2 gegen Frankfurt auch gewonnen. Auch das 0-0 gegen Union Berlin ist solide. Auch gemessen daran, darf man nicht vergessen, dass ein Christian Günther ausfällt schon länger. Rizzo Doan jetzt auch nicht mehr zur Verfügung steht. Und der SC Freiburg eben mit diesem Etat schon zu Recht etwas mehr Arbeit hat, wenn es auch noch international ran muss. Und es geht ja auch wieder weiter. Im Februar geht es dann weiter in der Euroleague für den SC. Und du hast völlig recht, ne? Dass so ein Spiel wie in der Hinrunde sollte sich nicht wiederholen. Vielleicht ist es dann auch genau das richtige Spiel für John Anthony Brooks. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei der Frage. Was macht jetzt Pellegrino Matarazzo nach dem doch aus meiner Sicht echt bitteren Ausfall von Prömel? Denn wir können das aktuell nicht so ideal kompensieren. Aber, widersprich mir gerne, ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass Matarazzo sagt, fuck off, Tohumschu spielt.
Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Aber auch das, und ich weiß, ich nerve, dass ich wieder auf Kevin Vogt zu sprechen komme. Auch dass Tohumcu spielt, wäre wiederum ein Eingeständnis, dass wir Florian Grillitsch da hinten brauchen. Ne? Mhm. Dass wir unbedingt das statische Dreier-Verteidigungstrio da auflösen müssen und ein bisschen Dynamik reinkriegen müssen, was durch Kevin Vogt natürlich gegeben war und jetzt dann durch Florian Grillitsch. Ne? Also wenn du Florian Grillitsch nicht mal dann ins Mittelfeld beordern würdest, wenn Prömel ausfällt, das soll gar nichts gegen Tohumcu sein, aber dann würdest du ja sagen, lieber habe ich Tohumcu drin als Brooks. Ne? Grillitsch ist auf der Position wichtiger als im Mittelfeld. Und das wäre auch wieder ein Eingeständnis. Und
ja, interessant.
Noch was zu Freiburg. Man sieht es zwar nicht auf den ersten Blick, weil Freiburg auch nicht wenig Gegentore gefangen hat dieses Jahr, weil sie auch Spiele hatten, wo sie viele Gegentore gefangen haben. Aber hier treffen wieder zwei Extreme aufeinander. Erstens mal kadertechnisch wieder, auch wenn Freiburg seit Jahren ne, an Europa kratzt oder jetzt auch nach Europa gekommen ist. Es ist mal wieder auf den ersten Blick, wenn du dir diesen Dreckskader anguckst, beeindruckend, wie gut sie eben wieder spielen und wie gut sie tabellarisch dastehen. Es ist einfach krass. Du guckst dir diesen Kader an, du guckst dir unseren Kader an und David, das ist doch keine Fanbrille. Wir sind einfach besser. Und trotzdem schafft es Freiburg jedes Jahr, trotz Verlusten und trotzdem, obwohl sich eigentlich relativ wenig ändert, jedes Jahr konstant und gut zu spielen. Also das erstmal einfach krass. Es scheint eine gute Teammoral auf jeden Fall im Kader zu sein. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, der SC Freiburg hat dieses Jahr schon 6 Bundesligaspiele zu 0 gespielt. Das ist eine Hausnummer.
Und wie viele
wir? Und das wir? Trotz Atubolo. Und du hast, kannst dich noch daran erinnern, du hast Atubolo vor dem ersten Spiel als Schwachstelle ausgemacht. Man konnte es ja auch nicht wissen, ne? Weil er natürlich unbeholfen war am Anfang beim DFB-Pokalspiel, weil er natürlich auch ein junger Typ ist. Aber die Verteidigung mit Atubolo schafft es, öfter eine weiße Weste zu behalten als unsere erfahrene Dreierkette rund um Olli Baumann. Wir haben es nämlich erst einmal geschafft. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung von der Defensive.
Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Muss ich auch sagen, Atubolo, haben wir ja am Anfang drüber geredet, hatte 4-5 wirklich schwache Spiele. Auch noch gegen Stuttgart, gegen Dortmund, auch gerade im Pokal. Gegen uns fand ich ihn auch nicht stark und hat sich jetzt echt gemausert. Liegt aber natürlich auch an der Abwehrreihe. Und ne, Freiburg ist einfach so ein klassisches Beispiel. dafür, dass es schon meistens sinnvoll ist, einen Trainer zu haben, von dem die Spieler klar wissen, was er will, der wirklich Zeit hat, das Ganze zu entwickeln, auf den wenig Druck von außen ausgeübt wird, der relativ frei schaffen kann. Und ein weiterer Punkt, den gibt es bei wenigen Bundesligisten, es kommen ständig Junge nach aus der zweiten Mannschaft. Wie Atubolo, die kein Geld kosten, die dann aus Gründen tatsächlich performen können. Auch jetzt ein Max Rosenfelder, Jordi Makengo, der auf Außen spielt. Und ich glaube tatsächlich genau gegen Union Berlin schon Stamm gespielt hat. Ne, wir entwickeln ja auch relativ gut Jugendspieler. Bei uns dauert das dann auch alles nochmal ein bisschen länger. Und diese Kombination aus Punkten ist schon was, was Freiburg anderen Teams voraus hat. Und nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem immer noch so ein kleiner Zaubertrick gefühlt, dass sie dann auf Platz 7 stehen. Und mein Paradebeispiel dafür wäre eigentlich der Sturm. Ne? Wenn ich mir den angucke, klingt das für mich, es tut mir leid, nach Platz 11, Platz 12. Gerade wenn ich so sehe, Gregoritsch, Höhler. Das sind ja so die, die eigentlich immer spielen vorne drin. Und das klingt für mich nicht nach Platz 7, nicht nach Platz 6, nicht nach Platz 5, ganz und gar nicht. Aber es funktioniert im Kollektiv sehr, sehr gut.
Genau. Und abschließend würde ich mich auf eine sehr steile These, also würde eine sehr steile These wagen und würde sagen, wenn wir es schaffen, gegen Freiburg kein Standardtor zu fangen, hinten, dann werden wir nicht punktlos aus dem Spiel herausgehen. Ne? Ich glaube, dass wir mindestens ein Tor schießen und ich glaube nicht, dass der SC Freiburg in der Lage ist, mehrere Tore ohne Standardtore zu schießen gegen uns. Das glaube ich einfach nicht spielerisch. Das ist die Waffe und deswegen ist auch ganz, ganz klar, woran wir arbeiten sollten und wo wir unsere Prio in der Aufstellung drauf legen sollten und das ist ganz klar in der Verteidigung der Standards. Oder würdest du mir da widersprechen? Würdest du sagen, nee, wir können Standard-Gegentore schlucken und vielleicht trotzdem gewinnen? Das glaube ich nicht.
Das denke ich auch. Ich mache mir auch Hoffnung daraus, dass aktuell auf den Außen bei Freiburg, die in einem ähnlichen System spielen, Makengo und Weißhaupt spielen. Ne? Günther fällt ja weiterhin aus. Und last but not least, du hast es schon angedeutet, Freiburg schießt kaum Tore. Es ist beeindruckend, dass der SC mit, lächerlichen 21 Toren nach der Vorrunde auf Platz 7 steht. Das ist gleichzeitig beeindruckend, aber auch beängstigend, weil das ist eigentlich ein Wert eines Teams im unteren Mittelfeld, wenn überhaupt. Mhm. Das heißt, dass sie hinten auch gut stehen, heißt aber auch, dass es ihnen deutlich, deutlich schwerer fällt in Summe, Großchancen zu entwickeln im Vergleich zu uns. Und das ist unser Vorteil. Ne? Wir kommen im Durchschnitt zu mehr Chancen, wir haben auch etwas mehr Kreativität im Kader und vielleicht dann auch im 1 gegen 1 gewisse Vorteile. Aber Freiburg weiß genau, was sie tun sollen und wir nicht. Wir müssen jetzt, wir haben gerade darüber geredet, vielleicht wieder die Abwehr umbauen. Kevin Vogt fehlt uns. Das heißt, bei uns ist der Faktor Überraschung deutlich größer als beim SC. Die wissen seit Jahren genau, was Christian Streich von ihnen will.
Genau, David. Das heißt, abschließend wünschen wir uns für Samstag 15:30 zwei Dinge. Erstens mal, dass Pellegrino ein glückliches Händchen hat bei der Wahl seiner Verteidiger und genau seiner Aufstellung natürlich. Weil, ja, eine Musterlösung wird es da wohl nicht geben. Es wird auch ein bisschen auf, ja, sein Bauchgefühl ankommen. Und was ich mir besonders wünschen würde, ist, dass auch, versteht mich nicht falsch, er spielt, auch hat auch gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht und spielt eigentlich immer gut, aber so ein bisschen die Tordurststrecke von Maxi Bayer durchbrochen wird. Maxi hat lange nicht mehr getroffen, hat eigentlich alle seine 7 Saisontore am Anfang der Saison geschossen und ist jetzt lange, lange torlos. Weghorst hat es dann so ein bisschen übernommen, aber wir brauchen mal wieder ein Stürmertor. Gerne von Maxi Bayer.
Ja, und dann wäre mein dritter und letzter Wunsch für heute, weil er es verdient hat, dass Nsocki nochmal spielt und dass er nicht patzt. Dass er es endlich schafft, sein Potenzial abzurufen. Der Junge ist erst 24, muss man sich mal klar machen, 1999 geboren. Und wir können und wollen uns keinen zweiten Adams erlauben. Das ist ja auch tragisch, wenn man dann zwei Spieler im Kader hätte, über die man eigentlich nur Witze macht, weil sie eigentlich de facto gar keine Rolle mehr spielen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Nsocki sein Talent uns zeigen kann und damit natürlich auch uns allen hilft, der ganzen Mannschaft, den Fans und uns irgendwie dadurch Punkte bringt.
Das sind doch drei gute Wünsche für den Schluss und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch ein schönes Wochenende.
Macht's gut, ciao.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.